Das Gebet bezeichnet eine zentrale Glaubenspraxis, die in den meisten Religionen Anwendung findet. Das ist eine verbale oder nonverbale rituelle Zuwendung des Menschen an ein transzendentes Wesen. Das ist ein Zitat aus der Erzählung Tanzen aus dem neuen Buch von Jan Kostin Wagner mit dem Titel Sonnenspiegelung. Jan Kostin Wagner ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Hallo.
Herr Wagner, Sie haben abgeschrieben aus Wikipedia die Definition für Gebet. Warum haben Sie das gemacht?
Ja, das ist die Erzählung Tanzen. Die handelt eigentlich davon, wie Menschen nach einem Zugang zurück ins Leben suchen. Verschiedene Menschen, die ohne es zu wissen miteinander in Verbindung stehen und diese lexikonähnlichen Passagen sind dazwischen gesetzt, um nochmal einen ganz andere Ebene herzustellen, nämlich diese abstrahierte Ebene, die steht eigentlich für die Sehnsucht des Menschen, immer auszudefinieren, immer etwas greifen zu können und zu wissen, was es im Kern ist. Und das konterkariert letztlich die Geschichte, denn die Protagonisten der Geschichte sind genau auf der Suche. Und die Erkenntnis der Geschichte ist eigentlich, dass erst, wenn man das loslässt, wenn man diesen Zwang verliert, alles zu Ende definieren zu können, dass man erst dann fündig wird sozusagen.
Also die Definition über das Gebet, da könnte man sagen, ja, eine astreine Definition, doch das sagt ja gar nichts über das Gebet aus.
Genau, oder? Es ist sozusagen die illegitime Versachlichung, die nichts mehr über den eigentlichen substanziellen Kern aussagt.
Nehmen wir mal eine Person heraus, Paula. Mhm. Was hat es mit Paula auf sich?
Das ist die kleine Tochter von einem der Protagonisten. Das habe ich auch gemerkt, während ich die Erzählung geschrieben habe, dass ich mehrfach in der Lösung, in der Auflösung der katastrophalen Zustände auf dieses Glück der Kinder zugesteuert bin. Das kann auch daran liegen, dass ich ganz persönlich erlebe, wie unsere Tochter eben dieses Glück erlebt, noch ganz unbelastet von diesen fundamentalen Fragen und diesen fundamentalen Krisen. Und mehrfach in dem Band Sonnenspiegelung ist dann eigentlich die Schlusssequenz eine, die diese Kinder, zum Beispiel Paula, fokussiert. Die sind ganz frei von dieser Last und ja, in gewisser Weise sind sie noch unschuldig im wahrsten Sinne, also ganz, ganz ursprünglich in ihrem Sein. Insofern hat mir das auch besonders Spaß gemacht, eigentlich immer den Kindern wieder zu begegnen in diesen Erzählungen.
Sie sind noch unschuldig, aber wenn man auf die Erwachsenen blickt, sind sie auch schon verstrickt in all das, was
genau,
noch kommen wird.
Zum Teil ohne es zu wissen. Es gibt zum Beispiel eine Erzählung, die handelt von der klinischen Depression aus Sicht eines Betroffenen und auch der Menschen in seinem Umfeld, also die Familie, die verzweifelt versucht, noch einen Zugang zu finden zu ihm. Und auch er hat eine Tochter und sie merkt das nur intuitiv und ist eben auch eigentlich verstrickt, genau, aber noch ganz unwissentlich. Und das war mir eigentlich auch wichtig, diese beiden Seiten zu zeigen, dass während der Vater ringt um ein Weiterleben und eigentlich darum, diese Krankheit zu besiegen und wieder den Zugriff zu finden auf sein Leben, ist seine Tochter ein so guter Grund dafür, dass ihm das gelingen möge. Aber die Geschichte erzählt eben auch davon, dass das nicht unbedingt gelingen muss. Ja, es erzählt vor allem auch davon, was klinische Depression ist. Und es ging mir eigentlich darum, auch zu sensibilisieren dafür, dass das eine Erkrankung ist, die sehr ernst ist und die organisch ist. Und viele verstehen das ja nicht. Die habe ich eigentlich geschrieben, weil ich das im Freundeskreis erlebt habe. Das hatte ein Freund von mir und gleichzeitig haben viele diese Krankheit einfach nicht verstanden und dachten, sie könnten ihn aufmuntern und dann sei alles wieder gut. Und das ist leider nicht der Fall.
Also das hat wenig mit Aufmuntern zu tun im herkömmlichen Sinne.
Ja,
das ist
genau
das, was so schwer zu begreifen ist.
Genau, und die Krankheit zu verstehen ist so wichtig, um sie besiegen zu können.
Also in der Erzählung Tanzen endet das alles mit großer Lebensfreude.
Ja, also genau, das stimmt.
Das Leben, die Lust am Leben siegt da so eindeutig, wie sie es in anderen Geschichten so eindeutig ja nicht tut. Das geht in den Geschichten immer ums Ganze, um Fragen des Lebens, um Liebe und Tod, Schuld und Versagen, Trauer, Hoffnung. Ist es so, dass Sie in Ihren Geschichten das Leben auf die größtmögliche Probe stellen? Ein Kind stirbt, ein Vater wird vergiftet, ein Mann plant sich und seine Familie umzubringen. Sie schicken Ihre Protagonisten in die Hölle, oder?
Ja, ich glaube, das trifft exakt den Kern. Und immer ist der Antrieb dann, diese Sprache zu suchen, die auf eine Befreiung oder eine Erlösung zusteuert. Und tatsächlich, es gelingt nicht immer. Es wäre ja auch unrealistisch, aber es ist immer im Hintergrund eigentlich vielleicht die Sehnsucht, die mich antreibt zu schreiben.
Welche Sehnsucht?
Diese Sehnsucht einer Auflösung. Also zum Beispiel der Moment in Tanzen war einer der sehr schönen Momente, weil ich da gespürt habe, es wird gelingen und es ist auch dieser Geschichte immanent, dass es gelingt. Und anderen Geschichten ist immanent, dass der Versuch scheitert. Das ist eigentlich immer grundgelegt. Ich habe immer den Eindruck, dass die Geschichte sich selbst dann in Bezug auf das Ende erzählt. Das ist auch wichtig. Also da möchte ich auch nicht eingreifen und ein glückliches Ende konstruieren. Das wäre dann schlimmes Scheitern.
Das passiert von selbst, während Sie schreiben. Wird die Geschichte so lebendig, dass Sie plötzlich merken, das läuft darauf hinaus, dass der Tod siegen wird?
Es ist eine Fiktion. Es ist auch dann natürlich meine Illusion. Aber ich möchte dieses Gefühl haben, dass das Ende ein zwingendes ist. Und in gewisser Weise steht es mir in der Regel vor Augen, wenn ich beginne zu schreiben. Aber es entwickelt sich dann auch aus den Bildern heraus, die im Schreiben entstehen. Und insofern ist dieses Zusteuern auf das zwingende Ende, nicht auf das, was ich mir wünsche, aber auf das zwingende Ende, auch immer ein wichtiger Antrieb in meinem Schreiben.
Obwohl man bei vielen Erzählungen zu Anfang denkt, ach, irgendwo ist alles gut. Also das Familienleben ist in Ordnung, Kinder spielen im Schnee, alles ist ganz harmlos, Familienausflüge, anderes. Zu Beginn scheinen Sie vom Leben ganz normaler, fast spießig normaler Familien zu erzählen. Das sind Familien wie wir alle. Aber das Eis, auf dem diese Normalität sich bewegt, ist sehr, sehr dünn, oder?
Ja, wahrscheinlich ist der Ausgangspunkt tatsächlich bei mehreren Erzählungen, dass diese Fassade sozusagen aufrecht steht und unterschwellig dann Seite für Seite spürbarer wird, dass etwas vorgetäuscht ist und die dann in diesen Erzählungen enthüllt dann am Ende das Geschriebene, wo die Brechung war in dieser Fassade. Und davon zu erzählen ist mir auch deshalb so wichtig, weil auch da gilt, in dem Moment, in dem diese Fassade bröckelt, glaube ich, ist es wichtig, das anzuerkennen. Dann führt die Lösung über das Anerkennen dieser Nicht-Existenz des vorgegebenen Perfekten. Und ich glaube, wenn das gelingt, dann kann auch eine Loslösung von der Belastung gelingen.
Aber die Brechung merkt man erst im Nachhinein. Also in dem Augenblick, wenn es passiert, ist man eher noch in der Versuchung zu denken, ach ja, es ist irgendeine Kleinigkeit, es ist nicht so wild.
Ja.
Und wenn man die Geschichte zu Ende gelesen hat, weiß man, doch, das war die Szene. Dieses eine Schweigen war das Schweigen, das eben schon genau das Ende vorweggenommen hat.
Ja, das sind dann natürlich auch Erzählungen, die auf diesen Schlusspunkt hinsteuern und die von dieser Spiegelmotivik eigentlich leben, dass der Leser spürt, es steht etwas im Raum, es ist etwas nicht ausgesprochen. Die letzten Zeilen enthüllen erst dieses Nicht-Ausgesprochene. Und ich glaube, das fesselt mich sehr, auch diese Spiegelmotivik, wenn diese Grenze verschwimmt zwischen Gut und Böse und Richtig und Falsch. Also in einer Erzählung steht ein Einbrecher vor einem Haus und spiegelt sich in dem Familienvater, den er eigentlich bestehlen will. Und dann kippt diese Erzählung aber um und stellt die Frage in den Raum, wer ist denn jetzt derjenige, der die gute Rolle spielt und wer ist derjenige, der die böse Rolle spielt? Insgesamt zielt die Erzählung natürlich darauf, dass diese ganzen Rollenverteilungen auch Illusionen sind und aufgehoben werden müssen, um zum Kern, zu einer Art Wahrheit durchzudringen.
Das ist die Erzählung Weihnachtsengel, von der sie gerade gesprochen hat. Da geht es um einen Einbrecher. Das ist der, der die Familie zunächst beobachtet, vor dem Haus steht und der dann zum Engel wird, eine ganz andere Rolle einnimmt, weil er den Tod einer ganzen Familie, so viel kann man verraten, abwendet. Und das geschieht auf sehr krummen Wegen. Da ist er plötzlich der Engel, nicht? Das ist jemand ganz anders als ein Einbrecher.
Ja, also in der Erzählung ist mir auch wichtig, dass er regelrecht in diese neue Rolle hineinstolpert. Das heißt, er hat gar nicht die Zeit, das noch zuzuordnen. Er hat auch gar nicht mehr die Zeit zu erkennen, dass er plötzlich vielleicht die Rolle insofern gewechselt hat, als dass er etwas Gutes tut. Das wird ihm gar nicht mehr bewusst. Und deswegen ist das, was er tut, auch so gut, weil er das nicht mehr reflektiert, weil er sich nicht mehr zuordnet. Und ich glaube, dieser Moment ist für mich in dieser Erzählung der entscheidende. Der Moment, in dem etwas kippt, und zwar in dieser Geschwindigkeit, dass keiner mehr die Zeit hat, nachzudenken und diese ganzen Kategorien überhaupt aufzumachen und diese ganzen Schubladen auf- und zuzuschließen. Und in diesem Moment liegt auch ein Schlüssel für Erlösung. Und in gewisser Weise endet diese Geschichte dann eben auch im Guten, wenn auch nicht ganz für den Einbrecher. Ja,
das heißt, das Leben siegt auch da wieder über den Tod.
Ja.
weil der Einbrecher zum Lebensretter wird und der Reflex ist so stark, ich muss hier Leben retten, dass er alles andere vergisst und tatsächlich auch Leben rettet.
Genau.
Obwohl er zum Engel wird dabei.
Genau. Und das ist dieser schöne Moment, dass er diesem Impuls nachgibt. Natürlich, ich hoffe darauf, dass es das eben gibt. Ich glaube auch fest daran, dass es genau das gibt. Diesen Moment, in dem keine Reflexion mehr nötig ist, sondern nur noch der Impuls, das in diesem Fall wirklich Richtige zu tun. Und das Richtige ist, dem Leben, genau wie Sie sagen, zum Sieg zu verhelfen.
Die Titelgeschichte Sonnenspiegel, steht wieder ein Mann vor dem Haus. Auch etwas Unheimliches haben die Geschichten natürlich alle. Der Mann blickt sehnsüchtig auf ein vermeintlich glückliches Familienleben. Also er hält diese Familie in ihrem Haus für sehr glücklich. Die Familie blickt auf den Mann vor dem Haus und sieht in ihm die Bedrohung, die sie aber selbst in sich trägt, oder?
Genau, das ist eigentlich ähnliche Spiegelmotivik. Auch da ist die Bedrohung von außen, von diesem tatsächlich etwas beängstigenden, dubiosen Mann letztlich der Beleg dafür, dass innen etwas zerbrochen ist, ohne dass das bereits ausgesprochen ist. Und davon erzählt auch genau die Erzählung, wie das kippt und eigentlich der Leser gemeinsam mit den Protagonisten zu dieser Erkenntnis vorstößt, dass die innere Brechung das eigentlich Bedrohliche ist.
Ihre Geschichten sind auch ganz schön unheimlich, oder?
Also die ist ziemlich unheimlich, Sonnenspiegelung, glaube ich. Es ist eigentlich so eine Mischung, das mag ich eigentlich an dem Buch, dass ich am Ende das Gefühl hatte, dass verschiedene Impulse, die mich eigentlich antreiben zu schreiben, ineinander verknüpft sind, noch vielschichtiger fast als in den Romanen, weil eben in jeder Erzählung das auch neu gestaltet werden kann. Also da ist die Erzählung Tanzen, die eigentlich für mich was sehr Leichtes hat, bei aller Traurigkeit, denn alle Protagonisten sind auch sehr beschwert durch fundamentale traumatische Ereignisse, aber es hat was Schwebendes, was Leichtes, es steuert auch auf diese Leichtigkeit des Lebens zu. Und gleichzeitig gibt es dann die Erzählung Sonnenspiegelung, die eigentlich sehr gruselig fast angelegt ist, also auch in Bezug auf Dramaturgie sehr auf einen Spannungsbogen, der sich langsam herauskristallisiert. Aber das so zu verbinden, hat mir eigentlich Freude gemacht, zumal dann die Klammer, die alles bindet, eben immer wieder dieser Verlust und der Neubeginn ist. Also das ist das, was alle Figuren und alle Geschichten miteinander zu tun haben, dass die Menschen etwas verlieren und trotzdem beginnen, über ein Weiterleben nachzudenken.
In Ihren Romanen gibt es ziemlich viel Sprachlosigkeit. Besonders die Männer leiden darunter. Der Mann kann seiner Frau nicht erzählen, dass er arbeitslos geworden ist. Der andere kann nicht mit ihr über die größte Katastrophe, die man sich vorstellen kann, reden, dass er ein Kind überfahren hat. In einer anderen Geschichte kann eine Tochter nicht mit ihrem Vater reden und sie vergiftet ihn nachher, weil es auch der Vater natürlich nicht mit der Tochter reden kann, weil es eine furchtbare Geschichte in der Kindheit gegeben hat. Beginnt alles mit dieser Sprachlosigkeit?
Ja, vermutlich ist das, ohne dass ich das je zu Ende gedacht hätte, ein Ausgangspunkt, der immer wieder mich begleitet, wenn ich schreibe. Es liegt eben immer die Extremsituation zugrunde, immer das Trauma eigentlich. Und das Trauma ist ja immer verbunden in der einen oder anderen Weise mit Sprachlosigkeit. Das ist auch nicht zwischenmenschlich zum Thema gemacht werden kann, weil derjenige, der es erlebt, es nicht artikulieren kann und derjenige, der es miterlebt als Angehöriger, findet keinen Weg, das angemessen zu tun, angemessen damit umzugehen. Und vielleicht ist das auch das, was mich antreibt. Das finde ich so wünschenswert, dass das gelingt, also dass man in diesen Dialog doch eintreten kann, gerade in den Momenten, in denen es ganz fundamental schwierig wird. Und deswegen komme ich wahrscheinlich immer wieder auf diese Sprachlosigkeit in der Hoffnung, die Sprache zu finden.
Aber das ist doch das Merkmal des Traumas. Zum Trauma gehört eben, dass man nicht darüber sprechen kann. Sonst wäre es kein Trauma in dem ursprünglichen Sinne. Also muss es dann auf die Katastrophe hinauslaufen.
Da fällt mir jetzt unmittelbar der Protagonist meiner Romane ein, also Kim Ojoenta, der es irgendwie geschafft hat, durch Schweigen, nämlich durch dieses warmherzige, zugewandte Schweigen, Traumata lösen zu helfen. Und vielleicht ist das dann am Ende auch ein möglicher Weg, also nicht zu sprechen, aber auf eine Weise zu schweigen, die wie ein Dialog empfunden werden kann, seitens desjenigen, der traumatisiert ist.
Zugewandtes Schweigen. Wie ist das? Sie sprachen ihn gerade an, den Kommissar, den Finnischen, vielleicht das noch abschließend. Wird es einen Krimi geben bald wieder, der sich um ihn dreht, den er ein Fall für den finnischen Kommissar?
Ich hoffe. Also ich bin tatsächlich erst ganz am Anfang, wenn überhaupt man das so behaupten kann. Aber ich würde mich jetzt eigentlich darauf freuen, wieder einen Kimmo-Roman zu schreiben. habe auch das Gefühl, es sei jetzt der Zeitpunkt, aber ich muss zugeben, ich habe noch nicht die tragfähige Idee, die einen ganzen Roman macht, und ich muss auch ihm jetzt erst angemessen wieder begegnen an diesem Punkt, an dem ich das Gefühl habe, es sei der richtige, nachdem der letzte Roman schon sehr wichtig war, auch für diese Figur und so eine Art Schlüsselmoment am Ende stand, müssen wir uns erstmal am richtigen Punkt wieder begegnen, und dann hoffe ich, dass es losgeht und wieder ein Roman entstehen wird.
Wir hoffen mit Ihnen. Vielen Dank, Jan-Costin Wagner. Sonnenspiegelung, so heißt sein neues Buch, mit 8 Erzählungen. Das Buch ist im Verlag Galliani Berlin erschienen. Es hat 190 Seiten und kostet 19,90 €. Dankeschön.
Vielen Dank.